Wir fahren fort mit unserer Serie über den Propheten Elisa und wir sind heute angelangt in 2. Könige, Kapitel 6. Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum 2. Buch der Könige, Kapitel 6. Wir lesen gemeinsam ab Vers 24 bis zum Schluss des Kapitels. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und es geschah danach, da versammelte Ben-Hadad, der König von Aram, sein ganzes Heer und zog herauf und belagerte Samaria. Und es entstand eine große Hungersnot in Samaria. Und siehe, sie belagerten es, bis ein Eselkopf für 80 Schekel Silber und ein Viertel Kab Taubenmist für 5 Schekel Silber gehandelt wurden. Und es geschah, als der König von Israel auf der Mauer einherging, da schrie eine Frau zu ihm, »Hilf, mein Herr und König!« Er aber sagte, »Hilf dir der Herr nicht? Woher sollte ich dir helfen? Etwa von der Tenne oder von der Kälterkufe?« Und der König sagte zu ihr, »Was hast du?« Sie sagte, »Diese Frau da hat zu mir gesagt, gib mir deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen. Meinen Sohn wollen wir dann morgen essen.« So kochten wir meinen Sohn und aßen ihn. Als ich aber am anderen Tag zu ihr sagte, gib mir deinen Sohn her, dass wir ihn essen, da hatte sie ihren Sohn versteckt. Und es geschah, als der König diese Worte der Frau hörte, da zerriss er seine Kleider. Und zwar, als er noch auf der Mauer einherging und das Volk sah und siehe, er trug Sacktuch darunter auf seinem Leib. Und er sagte, so soll mir Gott tun und so hinzufügen, wenn der Kopf Elisas, des Sohnes Schaffats, heute auf ihm bleibt. Elisa aber saß in seinem Haus und die Ältesten saßen bei ihm. Und der König sandte einen Mann vor sich her. Bevor nun der Bote zu ihm kam, sagte er zu den Ältesten, habt ihr gesehen, dass dieser Mördersohn hergesandt hat, um mir den Kopf abzuschlagen? Seht zu, sobald der Bote kommt, verschließt die Tür und drängt ihn mit der Tür zurück. Ist nicht der Schall der Tritte seines Herrn hinter ihm zu hören? Noch redete er mit ihm. Siehe, da kam der Bote zu ihm herab und sagte, siehe, dieses Unglück kommt von dem Herrn. Was soll ich noch länger auf den Herrn warten? Amen. Amen. Lasst uns beten. Wer im Himmel und auf Erden ist dir gleich? Du bist der über alles Erhabene, der alles überragende Gott. Und dein Wort ist unumstößliche Wahrheit, irrtumslos, überzeitlich, lebendig und wirksam. Und unser Herr und Gott, wir bitten dich, dass du durch dieses, dein allmächtiges Wort jetzt zu uns sprichst und gib uns Herzen anzunehmen, was du zu sagen hast und zu tun, was du zu uns sprichst, zu unserem Wohl, zu unserem Heil und zu deiner ewigen Ehre. Amen.
Amen.
Amen. Nehmt gerne Platz. Nun, ihr habt es ja gerade gehört, unser heutiger Abschnitt aus der Heiligen Schrift ist einfach nur bitter. Bitter. Unser Predigttext zeigt uns, ohne etwas zu beschönigen, grässliche Dinge. Grässliche Dinge, die wir gerne überlesen würden. Aber wir müssen sehen, wie unsagbar grauenhaft Menschen werden können. Im Römerbrief, Kapitel 1, da lesen wir, dass der Apostel Paulus sagt, dass alle Menschen eigentlich vom Herzen wissen, dass es einen Gott gibt. Schon bereits in der Schöpfung kann man das ablesen und Paulus sagt, da ist keiner, der sich entschuldigen kann. Aber wir Menschen verdrängen, wir unterdrücken diese Erkenntnis. Wir wollen Gott nämlich nicht ehren, wir wollen ihm nicht dienen, wir wollen ihm nicht danken, wir wollen ihm nicht gehorchen. Nein, wir verwerfen Gott. Und so sagt Paulus in Römer 1, kommt Gottes Zorn und sein Gericht über die Menschen, weil sie die Erkenntnis Gottes niederdrücken. Wie sieht diese Strafe aus? Nun, in Römer 1 wird eine Sache dreimal wiederholt, nämlich, darum hat Gott sie dahingegeben. Gott hat sie dahingegeben. Er überlässt sie in ihrer Torheit, in ihrer Narrheit, in ihrer Abscheulichkeit. Gott gibt sie dahin, sich selbst zu schänden. So heißt es in Römer 1. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Gott gibt sie dahin, in ihrem Wahnsinn, sich ihrer eigenen Schande hinzugeben, sodass sie keine Hemmungen mehr kennen, einander schänden. Paulus spricht davon, sie treiben Homosexualität und andere Gräuel. Sie geben sich aller Schändlichkeit hin, denn Gott hat sie verworfen. Er hat sie dahin gegeben. Sie ernten nun die bitteren Früchte ihrer eigenen Gottlosigkeit, denn sie wollten Gott nicht erkennen. Sie haben Gott verworfen und so hat Gott sie dahin gegeben. Und das bedeutet, sie verlieren ihren Verstand, jeglichen Anstand, alle Hemmungen. Und genau das sehen wir hier in unserem Text. Dieser Text zeigt uns den schieren Wahnsinn, der über Menschen kommt, wenn sie Gott den Rücken zukehren. Wir sehen hier eine Gesellschaft, die Gott verachtet und darum alle Vernunft verliert und die letzten Hemmungen fallen. Und das Traurige ist, dass wir zugestehen müssen, dass dieser Text hochaktuell ist. Das heißt, wenn wir nur die Augen aufmachen, dann sehen wir ähnliche Entwicklungen in unserer heutigen Zeit, in unserer Gesellschaft, aber dazu später mehr. Lasst uns heute Abend drei traurige Dinge in diesem Text anschauen. Drei Anzeichen davon, dass Gott sie dahin gegeben hat, dass sie ihre Vernunft verlieren. Und das Erste, was ich ansprechen möchte, ist diese traurige Tatsache. Nämlich der Verlust von Schuldbewusstsein und Reue. Ab Vers 24. Und es geschah danach, da versammelte Ben-Hadad, der König von Aram, sein ganzes Heer und zog herauf und belagerte Samaria. Und es entstand eine große Hungersnot in Samaria und siehe, sie belagerten es, bis ein Eselkopf für 80 Schekel Silber und ein Viertelkorb Taubenmist für 5 Schekel Silber gehandelt wurden. Wir sehen hier zunächst den Unverstand, den Irrsinn der Aramäer, denn Vers 24 beginnt so, und es geschah danach. Wonach? Lass uns nochmal den Vers zuvor lesen, Vers 23. Und er, der König, richtete ein großes Festmahl für sie, das ist das die Armee der Aramäer, aus. Und sie aßen und tranken. Dann entließ er sie und sie zogen zu ihrem Herrn. Und die Streifscharen Arams kamen fortan nicht mehr in das Land Israel. Erinnert euch, Israel hat den Truppen Arams Gnade und Gutes erwiesen, anstatt ihre Feinde zu vernichten. Und ja, der König von Aram sandte daraufhin keine Streifscharen mehr in das Land, um irgendwelche Überfälle zu veranstalten. Aber nach einer gewissen Zeit sendet er sein gesamtes Heer gegen die Hauptstadt Israels, gegen den Regierungssitz. Das Heer der Aramäer belagert die Stadt, um sie auszuhungern. Und dann, nach monatelanger Besetzung und Abriegelung, gibt es kaum noch etwas Essbares innerhalb der Stadtmauern. Wir sehen hier, wie verblendet die Aramäer sind, denn sie vergelten Gutes mit Bösem. Aber wir wollen uns heute auf Israel konzentrieren. Denn hier an dieser Stelle hätten sie erkennen müssen, dass dieser Angriff Gottes Züchtigung ist, Gottes Strafe. Denn in 5. Mose Kapitel 28 lesen wir, dass Gott sagt, wenn ihr mir nicht gehorcht, dann werde ich Feinde senden, die werden eure Städte belagern. Und genau das ist passiert. Die Feinde haben die Stadt eingekesselt. Es gibt kein Entkommen mehr. Und es gibt Lebensmittelknappheit. Und sie wird so groß, dass ein Eselskopf 80 Schekel Silber kostet. Zunächst einmal, Esel sind Arbeitstiere, die schlachtet man normalerweise nicht. Außerdem war es laut dem Gesetz Mose verboten, Esel zu essen. Sie waren unreine Tiere. Und zudem kommt noch hinzu, dass es sich um den Eselskopf handelt. Gerade der Teil an dem Esel, der am wenigsten zum Verzehr geeignet ist. Und dann noch 80 Schekel. Ein Schekel Silber ist ungefähr ein Monatsgehalt. Kannst du dir das vorstellen? Ja, nicht nur das. Hier ist die Rede von einem Viertelkorb Taubenmist. Das kostete 5 Schekel Silber. Man ist sich nicht genau sicher, wie viel jetzt ein Viertelkorb ist. Aber klar ist uns allen, Taubenmist ist eigentlich wertlos. Und verzehrt das auch nicht. Also die Botschaft ist deutlich. Es war eine heftige Hungersnot, wo man alles gibt, um auch nur etwas Essbares zu finden, wo man selbst Ungenießbares durch sehr, sehr viel Geld erwirbt. Es ist genau die Strafe, die Gott angekündigt hat. Sie kommt über Israel. Und wenn man all das nun hört von dieser großen Not und wenn man umzingelt ist von Feinden und es gibt keinen Ausweg mehr, da mag man doch denken, dass die Israeliten jetzt ihren Blick zum Himmel richten und sehen, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir wissen weder ein noch aus, noch wir sind des Todes. Nun mag man doch damit rechnen, dass der König auf seine Knie geht und den Herrn sucht. Aber nein. Der erste Punkt ist der Verlust von Schuldbewusstsein und von Reue. Wir sehen hier nichts von Reue und vom Schreien zum Herrn, von Buße. Nein, wie reagiert jetzt der König darauf? Vers 26. Und es geschah, als der König von Israel auf der Mauer einherging. Wie gesagt, eigentlich müsste man lesen, und es geschah, als der König auf seinem Angesicht lag. Aber nein, er schaut, er läuft umher auf dem Auer, natürlich um die Verteidigung zu begutachten, um die Lage zu begutachten. Wir wissen durch viele andere Stellen, dass dieser Mann auf seine eigene Kraft vertraute. Was geschieht jetzt dort auf den Mauern? Nun, eine Frau sieht diesen König, Vers 26. Da schrie eine Frau zu ihm und sagt: Hilf mir, mein Herr und König. Er aber sagte: Hilf dir der Herr nicht? Woher sollte ich dir helfen? Etwa von der Tenne oder von der Kelterkufe? Nun, wir sehen hier, diese Frau schreit, aber sie schreit nicht zu Gott, sie schreit zu ihrem König. Und was sagt der König? Hilf dir der Herr nicht, woher sollte ich dir helfen? Also, Gott hilft dir nicht? Wie denkst du, dass ich dir helfen sollte? Ich kann dir weder helfen mit Getreide aus der Tenne, noch mit Wein aus der Kelter. Das heißt, ich kann dir weder Speise noch Trank da reichen, denn er sagt, Gott hilft dir nicht, woher sollte ich dir helfen? Das ist, was der König von Israel seinem Volk zu sagen hat. Gott hilft dir nicht, ich kann dir auch nicht helfen. Das ist alles, was dieser Mann in dieser Situation zustande bringt. Gott hilft uns eh nicht, Gott hilft dir nicht, er hilft mir nicht. Also, was soll ich tun? Typisch Joram. Joram handelt töricht seit jeher. Erinnert ihr euch noch, als er in der Wüste unterwegs war, im Krieg gegen Moab? Wieder, der Herr hilft uns nicht. Der Herr hat uns hier in dieses Elend geführt. Seine eigene Narrheit war es. Aber er erkennt nicht, dass er schuld ist. Er ruft nicht zum Herrn. Er sagt, der Herr will diesen Untergang für uns herbeirufen. Joram bekommt einen Brief von dem König von Aram wegen Naaman, erinnert ihr euch, weil er Aussatz hat. Und hier zerreißt er wiederum seine Kleider und sagt, bin ich Gott, was soll ich denn tun? Kein Glaube, kein Aufblicken zum Herrn aller Herren, zu dem Allmächtigen. Nein, das ist, was der König seinem Volk zu sagen hat. Gott hilft dir nicht, auch ich kann nichts tun. Wir sehen bei Joram kein Eingeständnis von Schuld. Wir sehen, dass er es nicht erkennt, dass er es ist, der dieses Unglück über dieses Land brachte. Wisst ihr, eigentlich hätte es so laufen müssen, wie es heißt in Jona Kapitel 3, wo den Niniviten gesagt wird, dass das Gericht über ihre Stadt kommt. Und da heißt es in Jona 3, und das Wort erreichte den König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf und legte seinen Mantel ab und hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh und Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinen bösen Werken und von seiner Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zorns, so dass wir nicht umkommen. Diese Heiden waren imstande dazu, so durch Gottes Gnade Buße zu tun. Joram ist kein Heide. Er ist ein Israelit. Nun, Elisa scheint ihn dazu geraten zu haben, dass er Buße tun soll. Dass er genau das tun soll. Wir sehen das nämlich in Vers 30. Da heißt es dann, schauen wir uns später noch genauer an. Und es geschah, als der König die Worte der Frau hörte, da zerriss er seine Kleider. Und zwar, als er noch auf der Mauer einherging. Und das Volk sah und siehe, er trug Sacktuch darunter auf seinem Leib. Er trug ein Bußgewand, aber versteckt unter seiner normalen Kleidung. Unter seinem Königsmantel. Nicht wie der König von Ninive, der seinen Mantel ablegte. Nein, er wollte sich anscheinend nicht öffentlich demütigen. Er wollte seine Würde bewahren vor dem Volk. Er wollte nicht das gesamte Volk aufrufen zu Buße. Denn dann müsste man ja sagen, der König hätte das Volk schlecht regiert. Das Volk scheint überrascht zu sein. Was? Wir sehen hier Bußgewand unter seiner Kleidung. Niemand hat das anscheinend erwartet. Niemand hat damit gerechnet, dass dieser Mann sich demütigt. Joram zerreißt seine Kleider, genauso wie an dem Tag, wo er den Brief über Naaman empfing, weil er eine schockierende Sache gehört hat. Aber das ist kein Ausdruck von wahrer Demütigung vor Gott. In der Bibel heißt es in Joel Kapitel 2, doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir mit euren ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. Und jetzt hör mal, und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Und kehrt um zum Herrn, euren Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade, und er lässt sich das Unheil gereuen. O, wenn Joram doch nicht seine Kleider, sondern sein Herz zerrissen hätte. Aber nein, er erlebt dieses Elend, ja, die ganze Stadt erlebt dieses Elend, aber sie bereuen ihre Sünde nicht. Sie kehren nicht um zum Herrn, bei dem doch Gnade und Vergebung ist. Joram trauert hier, zwar zerreißt seine Kleider wegen den schlimmen Umständen. Er trauert über die Umstände, er trauert aber nicht über seine Sünde gegenüber Gott. Er leidet unter den Plagen, aber er kehrt nicht um zu seinem Gott. Nein, er gibt vielmehr Gott die Schuld und sagt, Gott hilft nicht. Wie es heißt in Sprüche Kapitel 19, Vers 3, die Narrheit des Menschen führt ihn in die Irre, aber auf den Herrn ist sein Herz wütend. Auf den Herrn ist sein Herz wütend. Und wir sehen, er hat sich vielleicht bemüht, dieser Joram, auf den Herrn zu warten und vielleicht irgendwie Buße zu tun, damit Gott noch was tut. Aber dann ganz am Ende überbringt dann der Bote diese Botschaft an Elisa, Vers 33, siehe, dieses Unglück kommt von dem Herrn. Was soll ich noch länger auf den Herrn warten? Gott hat das Unglück gesandt. Was soll ich jetzt noch auf ihn warten? Warum sollte ich mich noch demütigen? Gott hilft doch eh nicht. Ich kann nicht mehr auf ihn warten. Nein, ihr seht, keine wahre Buße, keine wahre Schulderkenntnis, keine Demütigung, kein Flehen, keine Reue. Dieser Angriff, dass er auf der Mauer steht und sieht, wie das feindliche Heer sie umringt und dass sie kein Essen mehr haben. All das ruft doch nur zu Joram, kehre um. Aber keine Reue. Ganz anders hat der König Josaphat regiert, als er angegriffen wurde von einer Übermacht. Da lesen wir in 2. Chronik, Kapitel 20. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er rief ein Fasten aus in ganz Juda. Und Juda versammelte sich, um von dem Herrn Hilfe zu suchen. Und Josaphat stand in der Versammlung Judas und Jerusalems im Hause des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach, Herr, Gott unser Väter, bist du es nicht, der da Gott im Himmel ist? Und bist du nicht der Herrscher über alle Königreiche der Nation? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann gegen dich bestehen. Und dann später heißt es, wenn Unglück über uns kommt, Schwert und Strafgericht oder Pest oder Hungersnot und wir treten vor dieses Haus, vor dich, denn dein Name ist in diesem Haus und wir schreien zu dir um Hilfe aus unserer Bedrängnis, dann wirst du hören und retten. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft. Und vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt, wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Hier haben wir wahre Demütigung, wahres Flehen, wahres Fasten, wahres Rufen, wahres sich erniedrigen vor Gott und sagen, wir haben keinen Ausweg. Du musst kommen, du musst uns vergeben, du musst eingreifen. Aber Joram kennt das nicht. Sein Gewissen ist abgestumpft. Er kennt keine Reue, er kennt keine Erniedrigung. Und wisst ihr, das Schreckliche ist, auch unsere Gesellschaft kennt das nicht. Auch unsere Politiker kennen das nicht. Ja, selbst wenn schlimme Dinge passieren. Und ich sage es euch, in Zukunft wird noch viel Schlimmeres in Deutschland passieren. Die Schrift sagt es uns. Aber wenn das passiert, keine Einsicht, keine Reue, kein Schuldbewusstsein? Kein sich erniedrigen vor Gott. Nein, vielmehr geben sie Gott die Schuld. Redet mal mit den Menschen auf der Straße. Sie sagen, Gott muss, es kann kein Gott geben, denn sonst würde es doch nicht so viel Böses geben. Nein, keine Erkenntnis der eigenen Schuld. Gott hat sie dahingegeben in ihrer Herzenshärtigkeit. Die Unkenntnis der eigenen Sünde, der Verlust des Schuldbewusstseins, das ist dann die Grundlage für den Wahnsinn, der folgt. Wenn man erst einmal seine Sünde nicht mehr erkennt, wenn man kein Fünkchen mehr von Reue hat, von dem Zugeständnis, dass man Irrwege gegangen ist, dass man gesündigt hat und darum Gott braucht und Vergebung, wenn das Gewissen einmal völlig abgestumpft ist vor Gott, dann ist das ein deutliches Kennzeichen dafür, dass Gott sie dahingegeben hat. Und viel, viel Wahnsinn und Elend wird folgen, wie wir jetzt sehen. Ich möchte dich fragen, wie sieht es bei dir heute Abend aus? Kennst du sowas wie Schuldbewusstsein vor Gott? Wenn du auf dein eigenes Leben schaust. Vielleicht erlebst du hier und da mal Dinge, die wehtun und die schmerzen, wo du dir so vorkommst, als ob würde Gott dich strafen. Wozu führt das? Dass du wütend bist auf Gott? Oder führt das dazu, dass du dein Angesicht zur Erde neigst und zu diesem Gott rufst, dass er dir vergeben möchte, dass er dir helfen möge? Wie sieht dein Gewissen vor Gott aus? Ist es abgestumpft? Bist du schon verhärtet? Bist du dahingegeben, alles zu tun in deinem Leben, was eindeutig Sünde und Gräueltaten sind, aber du tust es, ohne dass dein Herz noch irgendwie Reue empfinden würde? Dann mag es sein, dass du dahingegeben bist. Ich will dich warnen, kehre um und tue Buße. Wie es heißt in Joel 2, zerreiß dein Herz. Schreie zum Herrn, kehre um zu diesem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig und langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er lässt sich Unheil gereuen, kommt zu ihm. Aber nun, ich bereits sagte, wenn das Schuldbewusstsein nicht mehr da ist, wenn der Mensch keine Reue mehr kennt, wenn sein Gewissen abgestumpft ist vor Gott, wozu führt das? Und das sehen wir nun in einem zweiten Punkt. Der Verlust der natürlichen Liebe und aller Vernunft. Ab Vers 28. Und der König sagte zu ihr, was hast du? Sie sagte, diese Frau hat zu mir gesagt, gib deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen. Meinen Sohn wollen wir dann morgen essen. So kochten wir seinen Sohn und aßen ihn. So kochten wir meinen Sohn und aßen ihn. Als ich aber am anderen Tag zu ihr sagte, gib deinen Sohn her, dass wir ihn essen, da hatte sie ihren Sohn versteckt. Es ist unfassbar, schrecklich und im höchsten Maße schockierend, was wir hören. Und am liebsten würde ich gar nicht darüber nachdenken, was hier steht. Aber wir müssen es sehen. Wir müssen sehen, wie verdorben, wie durch und durch verdorben der Mensch ist und wozu er in der Lage ist, wenn er nur dahingegeben ist und Gott nichts mehr zurückhält. Wenn Gott nicht mehr in seiner Gnade die Menschen zurückhält, dann schöpfen sie im vollsten Maße ihr böses Potenzial aus. Und wir können uns nicht erheben über Israel. Studiert die Geschichte Deutschlands und ihr werdet sehen, dass das passiert ist, auch in unserem Land. Aufgrund der Hungersnot kamen zwei Frauen überein, ihre Söhne zu töten, zu kochen und zu verspeisen. In Israel. In dem Volk, das Gottes Gebote hatte. Wir sind hier nicht im Dschungel, nicht bei irgendeinem Kannibalenstamm. Sie, die Israeliten, verlieren ihren Verstand, jegliche Vernunft, jegliche natürliche Liebe. Wie Paulus sagt in Römer 1 über die, die dahingegeben sind, sie sind Mörder, Gewalttäter, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. In Jesaja 49, da heißt es noch, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Nun, die Antwort müsste lauten, nein, keinesfalls, niemals. Natürlich ist es so, dass für die Mutter das Kind das Allerliebste ist und dass sie alles tun würde, damit das Kind frei bleibt, verschont bleibt vor allem Schaden. Aber diese Frauen hier kamen überein, ihre Söhne zu verspeisen, damit sie gesättigt sind für einen Tag. Nun, der Herr hatte sie gewarnt, ausdrücklich gewarnt. Er hat voraus verkündigt, dass dies passieren wird, wenn sie sich verhärten und sich gegen Gott stellen. Es heißt in 3. Mose, Kapitel 26, ab Vers 25. Da spricht der Herr, und ich werde das Schwert über euch bringen, die Rache des Bundes vollziehen. Ich werde den Stab des Brotes zerbrechen, das heißt Hungersnot bringen. Und dann heißt es, und wenn ihr bei alledem mir nicht gehorcht und euch mir entgegenstellt, dann werde ich mich euch im Grimm entgegenstellen. Und ich meinerseits werde euch züchtigen wegen eurer Sünden, und zwar siebenfach. Und ihr werdet das Fleisch eurer Söhne essen, und das Fleisch eurer Töchter werdet ihr essen. Und so in 5. Mose 28. Und sie, das ist die feindliche Armee, wird dich belagern in all deinen Toren, bis deine hohen und festen Mauern, auf die du vertraust, in deinem ganzen Land gefallen sind. Und das erinnert uns an Joram, der auf der Mauer einherging, als würde er vertrauen auf seine hohen und starken Mauern, anstatt er zu dem Herrn ruft. Und die feindliche Armee wird dich belagern in all deinen Toren, in deinem ganzen Land, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Dann wirst du die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die der Herr, dein Gott, dir gegeben hat, in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind bedrängen wird. Der Herr hat es bis ins Detail ihn vorausgesagt, es ihn angedroht, aber sie wurden nicht einsichtig. Sie gingen diesen Weg bis ans Ende. Überleg dir das, eine Frau, die ihr Kind 9 Monate lang im Bauch trägt und es zur Welt bringt unter großen Schmerzen. Kinder, das Liebste, das die Mutter hat, sie wäre die letzte Person auf Erden, die ihrem eigenen Kind Leid zufügen könnte. Wie können nun diese Frauen ein Kind töten, es kochen, es zubereiten, es verzehren, es fehlen einem die Worte, wenn man das liest? Was um alles in der Welt ist nur verloren gegangen in diesem Volk Israel, das einzige Volk auf Erden zu dieser Zeit, das auserwählt war, den Herrn zu kennen und seine Gebote. Und wisst ihr, eigentlich denkt man, schlimmer kann es ja gar nicht sein. Sie haben ja den letzten Funken natürlicher Liebe verloren, aber jetzt pass einmal auf. Hier siehst du die völlige Verblendung und Verdorbenheit von Menschen. Diese Frau hier nämlich, sie schämt sich nicht, sondern sie glaubt, sie ist völlig im Recht mit dieser Sache. Denn Vers 28, und der König sagte zu ihr, was hast du? Sie sagt, diese Frau hat zu mir gesagt, gib deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen. Meinen Sohn wollen wir dann morgen essen. So kochten wir meinen Sohn und aßen ihn. Als ich aber am anderen Tag zu ihr sagte, gib mir deinen Sohn her, dass wir ihn essen. Da hatte sie ihren Sohn versteckt. Was? Diese Frau schreit öffentlich zu dem König? Sie glaubt tatsächlich, sie ist im Recht, es ist ihr gutes Recht, dass sie jetzt auch das Kind der anderen Frau, wie abgemacht, verspeist. Der König müsste jetzt seine Soldaten schicken, um dieses Kind vielleicht zu holen, damit es jetzt gegessen werden kann. Es ist ihr gutes Recht. Sag mal, ist diese Frau durchgeknallt? Völlig irrsinnig, absoluter Realitätsverlust. In aller Öffentlichkeit schreit sie zum König. Sie geht nicht davon aus, dass das ein Unrecht wäre, was sie hier tut. Völliger Verlust der natürlichen Liebe und jeglichen natürlichen Menschenverstandes. Es zeigt sich, wie elendig die sind, die die Weisheit des Herrn verworfen haben. Denn es ist kein Zufall, dass diese Geschichte hier vorkommt. Denn am Anfang des Königtums, bei König Salomo, da lesen wir von diesem berühmten salomonischen Urteil, wo man auch um 2 Kinder stritt, beziehungsweise um 1. Und der König Salomo mit göttlicher Weisheit diesen Streitfall löste. Dieser König hier aber am Ende, bei der Zerstörung des Königtums, er endet in Schande. Denn da ist keine Weisheit mehr. Denn der Anfang aller Weisheit ist es, den Herrn zu fürchten. Wisst ihr, das Traurige ist, dass wir nicht einfach zurückschauen und sagen, oh, wie grässlich waren damals die primitiven Menschen vor so vielen tausenden Jahren. Nein, das Traurige ist, dass sich Ähnliches vor unser allen Augen abspielt, Tag für Tag. Du wirst sagen, ja, aber bei uns werden doch keine Kinder gegessen. Ja, weil es noch keine Hungersnot gibt, diese Tage werden noch kommen. Aber etwas anderes geschieht. Diese herzlosen Frauen hier, sie töteten ihre Kinder aus einer Not heraus. In unserem Land töten Frauen ihre Kinder aus Bequemlichkeit heraus. Aus Bequemlichkeit. Man lässt ungeborene Kinder im Bauch einfach grausam absaugen, wie Dreck vom Boden man absaugt mit einem Staubsauger. Oder man lässt sie einfach zerstückeln und wirft dann ihre Körperteile in den Mülleimer. Aber warum aus Bequemlichkeit? Du kannst doch nicht sagen, das geschieht aus Bequemlichkeit. Das wird doch sicherlich aus einer großen Not, aus einem Elend heraus geschehen. Die meisten werden doch bestimmt abtreiben in Deutschland, weil sie in der Gefahr stehen, dass die Mutter vielleicht stirbt oder das Kind stirbt bei der Geburt. Oder einige Frauen wurden doch sicherlich vergewaltigt und können es nicht übers Herz bringen, dieses Kind nun auszutragen. Sicherlich wird in Deutschland abgetrieben wegen großer Not. Nun, mehr als 100.000 Kinder in Deutschland werden jährlich abgetrieben. Willst du wissen, wie viele deswegen, also in dieser Zahl 100.000, wie viele aufgrund von Vergewaltigung abgetrieben werden? Das Argument, das alle zuerst bringen? 0%. 0%. Von 100.000 sind es ungefähr 20 Fälle im Jahr. Ja gut, aber dann die anderen, das werden doch sicherlich aus medizinischer Not sein jetzt. Mutter und Kind, das Leben ist bedroht. Da wird es doch notwendig sein, eine Schwangerschaft abzubrechen. 3-4%. 3-4% treiben aufgrund dieser Dinge ab. Das heißt, die überwältigende Mehrheit von 96% oder 97% treiben aus anderen Gründen ab. Und das meinte ich mit Bequemlichkeit. Ja, die Schwangerschaft war ungewollt. Das war jetzt gar nicht geplant und das passt nicht in mein Lebenskonzept. Oder ich will nicht, ich bin vielleicht noch zu jung und ich will nicht, dass meine Eltern davon was mitbekommen. Oder nicht mit dem Partner, also das ist nicht das Traumpaar. Ich würde mir einen anderen Vater für meine Kinder wünschen. Oder nein, jetzt passt das nicht wegen meiner beruflichen Situation. All das sagen sie in einem Sozialstaat, wo einem geholfen wird, wo du dein Kind sogar anonym abgeben könntest, damit es am Leben bleibt. Nein. Die Kinder in unserem Land werden nicht getötet aus einer Not heraus. Es ist einfach statistisch vollkommener Unsinn. Es geschieht aus Bequemlichkeit. Und ich sage euch was, das Heftige dabei ist, die Frauen meinen auch noch, es ist ihr gutes Recht. Es ist ihr Recht, ihr Kind töten zu lassen. Sie sagen, es ist mein Körper, mein Recht. Nein, wenn es dein Körper wäre, dann würdest du bei der Abtreibung sterben. Aber du lebst. Ein anderer ist es, der stirbt. Nein, Abtreibung ist Auftragsmord. Du sagst vielleicht, aber das Kind, das würde dann sozial schwach aufwachsen, es würde ihm finanziell nicht gut gehen oder es könnte behindert werden. Dann muss es lieber sterben, oder? Dann lass uns doch gehen zu all den sozial schwachen und behinderten Kindern und dann nehmen wir ihnen besser das Leben, denn solch ein Leben ist doch nicht lebenswert, oder? Ich habe gerade eine Woche lang mit zwei Behinderten verbracht. Und ich sage euch was, sie sind fröhlich und sie sind glücklich und sie möchten leben. Oder ich bin als Kind in großer Vernachlässigung aufgewachsen. Ich war kein Wunschkind, man hätte mich auch lieber abtreiben wollen. Meiner Frau bei der Geburt oder bei der Schwangerschaft wurde vermutet, sie hat Trisomie 21. Es wurde den Eltern geraten, abzutreiben. Ich bin dankbar, dass meine Frau lebt. Ihr Lieben, es ist der Verlust jeglicher Vernunft. Es ist der Wahnsinn in der reinsten Form, der über die Menschen kommt, wenn sie die natürliche Liebe zu Kindern verlieren. Und denkt daran, dass gerade in New York, im Zentrum der Moderne, des Fortschritts, jetzt Abtreibung bis zum 9. Monat erlaubt ist. Kinder, komplette fertige Menschen, die nur bedeckt sind mit einer Bauchdecke, werden ermordet. Und ich sage euch was. Gott wird das Blut dieser Kinder fordern. Die Ärzte, die diese Ermordung vorgenommen haben, Gott wird das Blut von ihren Händen fordern. Er wird das Blut fordern von den Politikern, von den Aktivisten und den anderen Förderern. Er wird das Blut fordern von den Händen der Frauen und der Paare und auch der Männer, die diesen Weg des Mordes gehen wollten. Er wird das Blut dieser Kinder rächen. Und sie selbst werden an jenem Tag als Zeuge aufstehen gegen sie. Ach, und weil in Polen es nicht erlaubt ist, Kinder zu töten, gibt es einen Abtreibungstourismus nach Deutschland, weil es ja hier erlaubt ist. Nur nicht offiziell, aber wir machen das schon. Ja, das ist Gottes Gericht über unser Land. Der Verlust der natürlichen Liebe. Es ist der Verlust jeglicher Vernunft, ein Wahnsinn, ein Irrwahn, der über die Menschen kommt. Und das Schlimme dabei ist, sie meinen, sie sind im Recht. Sie trauen sich, auf die Straße zu gehen. Sie trauen sich, dafür einzustehen, Kinder im Bauch zu töten. Ja, nicht nur in diesem Punkt, sondern auch in allen anderen Verirrungen und Verwirrungen. Ihr selbst wisst, dass es vor all unseren Augen geschieht. Wie die Gesellschaft auch die letzten Überreste von Gottesfurcht und Anstand verlieren. Es heißt in Jesaja Kapitel 5, wehe denen, die Böses gut nennen und das Gute böse. Die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis. Die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitteren. Gott hat sie dahin gegeben. Gott hat sie dahin gegeben. Nun, wir haben jetzt gesehen, dass wenn Gott Menschen dahin gibt, dass sie ihr Schuldbewusstsein, ihre Reue, ihr Gewissen vor Gott verlieren. Wir haben gesehen, dass sie die natürliche Liebe und die Vernunft verlieren. Nun lass uns noch zu einer dritten und letzten Sache kommen, die wir dann alle an unseren eigenen Leib zu spüren bekommen. Eines Tages. Das dritte ist der Verlust der Zurückhaltung gegenüber den Gläubigen. Ab Vers 30. Und es geschah, als der König die Worte der Frau hörte, da zerriss er seine Kleider, und zwar als er noch auf der Mauer einherging, und das Volk sah, und siehe, er trug Sacktuch darunter auf seinem Leib. Und er sagte, so soll mir Gott tun und so hinzufügen, wenn der Kopf Elisas, des Sohnes Schaffats, heute auf ihm bleibt. Also noch einmal, Joram hat keine wahre Buße, keine wahre Erkenntnis, seine eigenen Schuld, keine Reue. Er wollte Hilfe von Gott, ohne sich zu erniedrigen. Rettung ohne Umkehr. Und dass er niemals wirklich Buße tat, sehen wir nun unzweifelbar in seiner Reaktion. Also er erkennt jetzt, wie tief das Volk gesunken ist. Mütter verspeisen ihre Kinder. Er zerreißt sein Gewand, aber schaut, wie er darauf reagiert. Und daran seht ihr, dass er keine wahre Reue, keine Erkenntnis von Gott hat. Beim Namen Gottes schwört er nun. Er sagt nicht, wehe mir, ich habe Unheil gebracht über das Volk. Er sagt, Vers 31, so soll mir Gott tun und so hinzufügen, wenn der Kopf Elisas, des Sohnes Schaffats, heute noch auf ihm bleibt. Es ist nicht nur so, dass der wahnsinnige, gottlose seine eigene Schuld nicht erkennt. Nein, er geht auch noch so weit, dass er dann anderen die Schuld dafür gibt. Elisas Kopf soll rollen. Und diese Entwicklung, ihr Lieben, die kann rasant gehen. Heute mag man noch respektiert oder toleriert werden und morgen wird man schon gejagt. Wir sehen nämlich einige Verse zuvor, wenn ihr nochmal mit mir schaut, im Vers 21, da sagt Joram zu Elisa und der König von Israel sagte zu Elisa, als er sie sah, soll ich losschlagen? Mein Vater? Oh, der nennt Elisa seinen Vater. Ziemlich respektvoll. Nun, in einer Gesellschaft, wo man kein Schuldbewusstsein mehr hat, wo die natürliche Liebe verloren gegangen ist und die Vernunft, da fallen dann auch die Hemmungen gegenüber den Gläubigen. Mit einer Schwurformel, bei Gott, Gott möge ihn strafen, wenn er Elisa, den Propheten, nicht umbringt. Ihr seht, hier fehlt jegliche Vernunft. Es ist ein blinder Irrwahn, der diesen König überkommt. Jesus warnte seine Jünger und sagte zu ihnen, dass sie nicht überrascht sein sollen, dass sie sich nicht ärgern sollen, sie sollen nicht Anstoß daran nehmen, sondern sie sollen es vorher wissen. Was denn? Johannes Kapitel 16, Vers 1. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Ja, es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Also die Menschen werden denken, sie sind im Recht, wenn sie die Christen, die Gläubigen töten. Sie meinen sogar, es gefällt Gott. Wir müssen die loswerden. Sie sind das wahre Übel. Wir müssen sie jagen, wir müssen sie ausschalten. Das gefällt Gott. Mit einer Schwurformel bei Gott will er Elisa töten lassen. Jesus sagt in Lukas Kapitel 6, glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel. Denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. Genau das sehen wir hier. Was sie den Propheten tun. Nun, wie reagiert Elisa jetzt darauf? Und ich denke, davon können wir was lernen. Zunächst einmal, schaut mal, er bewahrt in diesem ganzen Trubel, in diesem großen Elend, er bewahrt die Bereitschaft, seinen Dienst auszuführen. Denn wenn man in die Welt guckt und wenn Elisa geschaut hätte hier in das Volk, man könnte einfach nur verzweifeln. So unglaublich gottlos und hoffnungslos erscheint es. Aber wie sehen wir hier Elisa, Vers 32? Elisa aber saß in seinem Haus und die Ältesten saßen bei ihm. Anscheinend waren das Männer, die hören wollten, was Elisa zu sagen hat. Wir lesen ständig davon, dass Männer vor Elisa saßen, denn er unterrichtete sie. Er hat sie unterwiesen. Er gab nicht auf, so schlimm es auch wurde im Volk. Er machte weiter, er investierte sich, er sprach, er gab Rat. Lasst uns auch das bewahren. Diese Bereitwilligkeit, nicht müde zu werden, sondern weiter zu dienen, weiter das Wort zu geben. Die sich vor uns hinsetzen wollen, die mit uns reden wollen, die hören wollen. Denn Gott bewahrt auch in den dunkelsten Zeiten immer solche, die hören wollen. Lasst uns nicht müde werden, sondern lasst uns arbeiten, solange wir können. Wirken, solange es noch Tag ist, denn es kommt die Nacht, da niemand mehr zu wirken vermag. Ja, und wir sehen hier auch, dass Elisa sich nicht nur die Bereitschaft bewahrte, zu dienen, wir sehen auch, dass er die Ruhe bewahrte. Noch wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen. Vers 32. Elisa aber saß in seinem Haus und die Ältesten saßen bei ihm und der König sandte einen Mann vor sich her. Bevor nun der Bote zu ihm kam, sagte er zu den Ältesten, habt ihr gesehen, dass dieser Mördersohn hergesandt hat, um mir den Kopf abzuschlagen? Seht zu, sobald der Bote kommt, verschließt die Tür und drängt ihn mit der Tür zurück. Ist nicht der Schall der Tritte seines Herrn hinter ihm zu hören? Also Elisa, der Prophet, empfängt eine Offenbarung von Gott, das Wissen, was nun passieren wird. Er weiß, der König hat sich auf den Weg gemacht, er will Elisa umbringen lassen, er hat aber einen Boten vorausgesandt. Elisa weiß all das durch die Offenbarung Gottes, er hört es quasi im Geiste, die Schritte schon, obwohl die Ältesten davon noch nichts mitbekommen. Und er sagt schon voraus, dieser Mördersohn, weil er der Sohn Ahabs, der ein Mörder war, dieser Mördersohn, der will mir den Kopf abschlagen. Aber schaut mal, er sagt ihnen das ganz ruhig, er gerät hier nicht in Panik. Er sagt, verschließt die Tür. Im Geiste weiß er ja, sie machen sich jetzt auf den Weg. Und ich gehe davon aus, er gibt diesen Befehl, damit der König noch zur Besinnung kommt. Denn wir erfahren hier, Elisa wurde an diesem Tag nicht getötet. Und wie es weitergeht, lesen wir dann ein anderes Mal. Aber Elisa weiß in dieser Situation, er weiß sich in der Hand des Herrn. Er scheint sich nicht zu fürchten. Er wusste es im Voraus. Er lief nicht einfach weg. Er behielt die Ruhe. Jesus sagt ganz interessante Worte in Matthäus Kapitel 10, wo es um Verfolgung geht. Hier geht es darum, dass Menschen uns verfolgen und töten wollen. Und Jesus sagt nun zu den Seinen, Vers 28 in Matthäus Kapitel 10, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Jetzt hör mal. Werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nicht. Ihr seid viel wertvoller. Ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. So was Jesus seinen Jüngern sagt, die verfolgt werden: Ihr seid wertvoll in Gottes Augen. Gott weiß um euch. Gott hat euch in seiner Hand. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Das erinnert mich an wie seelenruhig der Elisa in dieser Situation bleibt, erinnert mich an den Missionar John Patton. Das war ein reformierter Missionar, der unter den Kannibalen wirkte auf Inseln im Südpazifik. Und John Patton berichtet Folgendes, hört einmal. Ein wilder Häuptling verfolgte mich. Stundenlang mit einer geladenen Muskete. Und wenn er sie auch oft auf mich richtete, hielt Gott doch seine Hand zurück. Ich sprach ihn freundlich an und setzte dann meine Arbeit fort, als sei er nicht anwesend. Weil ich völlig überzeugt war, dass mein Gott mich dorthin gebracht hatte und mich beschützen würde, bis die mir zugeteilte Arbeit vollendet wäre. Während ich in ununterbrochenem Gebet zu unserem teuren Herr Jesus aufblickte, überließ ich alles seinen Händen und fühlte mich unsterblich, bis mein Werk getan war. Zitat Ende. Auch Elisa wusste, dass er ein Werk zu tun hat. Und er ist unsterblich, bis das Werk, das der Vater ihm gegeben hat, vollendet ist. Diese Ruhe, ihr Lieben, die John Patton hat, die Elisa hat und viele andere Männer und Frauen Gottes durch die Geschichte, als der ganze Irrwahn, der ganze Wahnsinn der Menschen über sie kam, diese Ruhe ist nicht selbstverständlich. Patton sagt, er war im ununterbrochenen Gebet. Und auch Elisa war in intensiver Verbindung mit seinem Herrn. Der Puritaner Thomas Watson sagte, dass wir uns vorbereiten müssen auf solche Zeiten. Er sagt Folgendes: Ein weiser Seefahrer wird sich in der Ruhe vorbereiten auf den Sturm. Gott weiß, wie nah uns eine Verfolgung bevorsteht. Wenn du bereit sein willst zu leiden, dann bete viel. Es ist eine Gabe Gottes, imstande zu sein, zu leiden. Bete für diese Gabe. Denke nicht, du wärest aus dir selbst dazu fähig, dein Leben und deine Freiheit für Christus aufzugeben. Lasst uns beten, dass der Herr unsere Herzen festmacht und treu macht, wie das Herz des Propheten Elisa. Dass wir, wenn wir auch umringt sind, umzingelt sind von dem Irrsinn und dem Wahnsinn der Menschen, und wenn selbst uns gedroht wird, dass wir doch die Ruhe bewahren und alles tun, was der Herr uns aufgetragen hat, zu seiner Ehre. Es heißt dann in Vers 33, der Bote sagt: Siehe, dieses Unglück kommt von dem Herrn, was soll ich noch länger auf den Herrn warten? Ja, das spiegelt all die Menschen wider. Sie haben aufgehört, auf den Herrn zu warten. Sie erwarten gar nichts mehr von ihm. Aber wir, die wir den Herrn kennen, wir wollen auf ihn harren. Möge der Herr einen jeden der hier Anwesenden bewahren. Bewahren inmitten des Wahnsinns all der Menschen. Lasst uns harren auf den Herrn, auf dass er uns treu bewahrt. Und wenn wir auch verfolgt werden, dass wir treu sind bis in den Tod. Zur Ehre seines heiligen und würdigen Namens. Amen.
Lass uns aufstehen und beten. Unser Herr und Gott, wir haben Furchtbares gelesen und du hast uns gezeigt, Herr, dass wir in einer Zeit leben, die nicht so viel anders ist wie damals. Herr, wer hat noch Furcht vor dir? Wer erkennt noch seine Sünde und tut Buße und bittet dich um Vergebung? Herr, wir leben in einem Land, das völlig entchristlicht ist. Selbst die, die sich noch Christen nennen, sind es oft nicht. Wann haben wir gehört, dass vielleicht ein Politiker wirklich um Vergebung bittet? Herr, niemand erkennt seine Schuld, alle sind gerecht in ihren eigenen Augen, niemand schert sich darum, ob es dich gibt und was du, der Richter der Welt, wohl hältst von ihrem Verhalten. Sie sind alle überheblich, sie sind alle abgefallen. Niemand sucht dich, Herr. Und so ernten wir die Früchte, auch jetzt schon in unserem Land, Herr. Vater, du weißt, es ist für uns als Christen unerträglich, dieser Gedanke, dass in unserem Land Tag für Tag Kinder ermordet werden im Leib ihrer Mutter. Herr, welch größeres Unrecht könnte es noch geben, als dass ein Volk jedes Jahr 100.000 ihrer Kinder tötet? Für ihren Götzen der Selbstbestimmung, der Bequemlichkeit, der Selbstsucht. Und so viel andere Gräuel werden in diesem Land verübt, Herr. Und sie werden nicht als böse dargestellt, sondern sie werden gut genannt. All die Gesetze, die es in unserem Land noch gab vor wenigen Jahren, sie sind alle abgeschafft. Die Politiker haben freien Lauf gelassen der Bosheit und nennen sie gut und nennen sie Fortschritt. Ja, Herr, es ist ein Fortschreiten, aber nicht zum Guten. Herr, wir wünschen uns von Herzen, dass das Töten von Kindern aufhört in diesem Land. Und wir bitten dich, dass du dem ein Ende machen mögest. Herr, vielleicht gefällt es dir, Menschen doch wieder zurückzubringen zur Vernunft. Nachdem du sie dahingegeben hast, ihnen sie doch noch zu erretten durch Christus, ihnen doch noch Erkenntnis der Wahrheit zu schenken. Denn wir wissen, dass du das tust, Herr. Wenn du Menschen auf diese Weise dahingibst, muss das nicht heißen, dass sie unrettbar geworden sind, sondern wir wissen, dass du auch solche auch in der Vergangenheit gerettet hast. Und wir beten, dass du es tun mögest, dass du Gnade hast mit diesem Land. Aber Herr, wenn das nicht in deinem Willen steht, dann beten wir, dass du das Gericht bringst über all die Bosheit und Gottlosigkeit der Menschen. Dass du das Blut dieser Millionen von toten Kindern forderst von den Händen derer, die es vergossen haben und sich mitschuldig gemacht haben als Mittäter, weil sie es gefeiert haben, gefordert haben, gut geheißen haben, umgesetzt haben in Gesetze. Herr, und wir wissen, dass wenn du nicht noch einmal eingreifst, dass die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte in unserem Land in Christenverfolgung münden werden. Und wir sehen es schon jetzt, Herr. Wir hören von Nachbarländern in Europa oder in den USA, wo Christen ihre Arbeit verlieren, wo ihnen angedroht wird, dass sie Geldstrafen zahlen müssen, wenn sie die Wahrheit verkündigen nach deinem Wort. Herr, wir wissen nicht, wie lange uns noch bleibt. Wir wissen nicht, ob wir noch Jahrzehnte haben oder nur Jahre. Wir beten, dass du uns alle stark machst, Herr, dass wir stark sind im Glauben. Dass wir feststehen, dass wir ausharren bis ans Ende, dass du uns treu machst bis in den Tod. Und wenn es soweit kommt, dass man uns verbietet, die Wahrheit zu reden, wenn es soweit kommt, dass man uns mit Gefängnis droht, ja, wenn die Menschen denken, sie tun etwas Gutes, wenn sie uns Christen endlich mundtot machen, wenn sie die Gesellschaft befreien von uns, die wir doch so rückständig sind. Herr, dann lass uns treu sein. Dann lass uns ausharren. Lass uns den Verlust unserer Freiheit, unseres Eigentums, unserer Arbeit, unserer Familien, vielleicht irgendwann unseres Lebens, lass uns das als nichts achten im Vergleich zu dem, was wir erreichen werden, Herr, was wir erlangen werden in der Herrlichkeit. Lass uns freuen, lass uns hüpfen vor Freude, dass wir gewürdigt sind, mit dir zu leiden. Zu leiden, was schon die Propheten erlitten haben, die ermordet wurden, weil sie treu dienten und die Wahrheit verkündigten. Herr, wecke uns doch auf aus unserer Müdigkeit, dass nicht plötzlich die Nacht über uns kommt und wir trauern müssen, dass wir die Zeit des Tages nicht genutzt haben, sondern sorge dafür, dass wir arbeiten, solange es noch Tag ist, bis die Nacht kommt, in der niemand mehr arbeiten kann. Öffne unsere Münder, dass wir dich verkündigen, damit noch Menschen zum Glauben kommen, damit noch Menschen gerettet werden, bevor es zu spät ist, Herr. Und zuletzt beten wir, komm, Herr Jesus. Denn das ist unsere einzige Hoffnung, Herr, dass du einst kommen wirst zum Gericht und all die richten wirst, die Lebenden und die Toten, die sich nicht geschert haben um dein Wort, die du dahingegeben hast in Wahnsinn, in Unmenschlichkeit, ihre eigenen Kinder zu töten und noch manch andere Dinge zu tun. Wir bitten, dass du kommst, Herr, und dein ewiges Reich der Gerechtigkeit aufrichtest. Komm bald, Herr Jesus, denn die ganze Schöpfung ächzt und stöhnt und liegt in Geburtswehen. Und wir bitten, dass du bald Ende machst, Herr, mit all dieser unerträglichen Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit. Komm bald und mach uns treu, bis du kommst oder uns zu dir rufst. Das beten wir zur Ehre deines Namens. Amen.